Meine persönlichen Erfahrungen mit Gesprächen sind so, dass ein gelungenes Gespräch im Grunde genommen wie eine Art von Liebesbegegnung ist. Ich glaube, dass es da eine innere Verwandtschaft gibt. Ich glaube, dass ein gutes, gelungenes Gespräch eine übertragene, vergeistigte, verbalisierte Form der Liebesbegegnung ist. Und damit das überhaupt zustande kommt, muss man wissen, dass jeder Mensch ja ein vereinzeltes und bedürftiges Wesen ist. Und offensichtlich jeder Mensch den Wunsch hat, aus sich selbst herauszukommen und sich zu ergänzen an und mit einem anderen Menschen. Und ich glaube, dass ein gutes Gespräch genau das ist. Wir sind hungrige Wesen, wir wollen ernährt werden vom anderen und wir wollen letztlich nicht nur, dass wir von dem anderen etwas bekommen, wie zum Beispiel Informationen oder sachdienliche Hinweise, sondern wir wollen den anderen Menschen selber haben.
Ezzelino von Wedel, Theologe und Publizist.
Schon für den Säugling gibt es nichts Schöneres als den Glanz im Auge der Mutter. Diese Sehnsucht, ein wohlwollendes Echo auszulösen, verlieren wir nie. Was ist angenehmer als ungeteilte Zuwendung? Was erhebender als ein tiefer Austausch im Gespräch? Wir wollen hören und gehört werden, immer wieder neu. Wir warten auf Gelegenheiten, halten Ausschau, suchen Signale, stellen die Antennen auf Empfang. Der Hunger auf andere Menschen verlässt uns nie.
Gespräche bedeuten mir eigentlich mehr als alles andere, weil ein Gespräch ist ein Ventil, ein Gespräch ist Eintauchen in den anderen Menschen, ein Gespräch ist Beziehung.
Gabriele von Lutzau, bildende Künstlerin.
Ein Gespräch ist ein soziales Band, das mich durch den Tag trägt.
Viele reden, ich manchmal auch, um sich selbst darzustellen. Jeder Mensch hat ein Bedürfnis zu reden. Ich glaube, das ist ganz, ganz zentral, um nachher erleichtert zu sein. Es ist ein Bedürfnis, wir wollen reden. Nicht nur um das Verhalten zu ändern, um zu verkaufen, um zu verhandeln. Wir haben ja oft eine Absicht. Es ist einfach ein Grundbedürfnis. Das ist im Alltag so. Überall im Badzimmer, im Zug, in der Wirtschaft, am Stammtisch. Die Leute wollen reden. Zuhören nicht, aber reden.
Markus Knill, Rhetoriktrainer.
Jeder kennt diese Momente. Man trifft irgendwo auf ein fremdes Gesicht. Die Ausstrahlung ist angenehm. Man wird neugierig, ist angetan. Erst wartet man ab, hält sich bereit, guckt, ob Signale kommen, sucht einen Einstieg. Dann fängt man mit ein paar banalen Bemerkungen an, jemanden kennenzulernen. Noch kann alles schiefgehen. Man weiß nicht, ob man auf Gegenliebe stößt. Aber man hat nichts zu verlieren. Und weil gute Gespräche sich nicht von selber ergeben, muss einer das Spiel eröffnen.
Der eine sucht einen Geburtshelfer für seine Gedanken. Der andere einen, dem er helfen kann. So entsteht ein gutes Gespräch. Friedrich Nietzsche.
Ich glaube, es fängt an mit einer Witterung. Also man stellt eine Frage, so wie jemand eine Falle stellt, wie ein Jäger eine Falle stellt, stellt man eine Frage und dann wartet man auf die Antwort. Und das ist wie ein sechster Sinn, wie ein Gespür dafür, ach, darauf könnte sie ansprechen. Ich finde, wenn man ein gutes Gespräch haben will, ist es immer gut, mit einer Frage anzufangen. Mit einer Testfrage. Komme ich da weiter? Komme ich da weiter? Denn ich bin natürlich wahnsinnig neugierig im Gespräch auf diese Begegnung mit dem Menschen. Ich finde es unglaublich erotisch, wenn das Gegenüber irgendwann anfängt, sich zu öffnen, sich zu erschließen und Dinge zu erzählen, die letztlich für mich von riesiger Bedeutung sind, weil sie mich füttern, weil sie mich ernähren, weil sie mich bestätigen und weil sie mich interessieren und weil sie mich einfach auf Touren bringen. Und ich plötzlich das Gefühl habe, ich höre eine Geschichte, die geht mich wirklich etwas an, die bringt mir etwas. Und das finde ich sehr aufregend. Und deswegen glaube ich, es fängt mit einer Witterung an, mit diesem sich herantasten und spüren, ob das geht. Es geht aber nicht sehr oft. Aber es geht, wenn es geht, in den unglaublichsten Situationen. Und am besten geht es eigentlich dann, wenn man das Gefühl hat, man hat überhaupt nichts zu verlieren. Also mit Leuten, die man gar nicht gut kennt. Oder in einem Zugabteil zum Beispiel, wo man sagt, man sieht sich nie wieder, da wird man oft am allermutigsten.
Es ist schwer, ein Gespräch zu beschreiben. Die Atmosphäre, das Hin und Her der Sätze, die Gesten, die Körperbewegungen, die Gesichter, das Lachen und Lächeln, der Blick und der Gegenblick, alles spielt eine Rolle, alles bestimmt den Verlauf. Luise F. Pusch, Linguistin.
Es läuft vollkommen unbewusst ab, aber man kann es dann eben durch Aufnahmen sehr genau analysieren. Es hat mit der Körpersprache zu tun, mit dem sich anschauen, mit den kleinen gesprächsbegleitenden Äußerungen wie also die von Seiten der Frau meistens kommen und dem Gegenüber signalisieren, ja, ich höre dir zu und mach weiter und ich habe Interesse an dem, was du sagst, die dann typischerweise von Männern eher ausbleiben. Also läuft vollkommen unbewusst ab, niemand bemerkt es eigentlich richtig, aber sie halten das Gespräch in Gang, diese kleinen Geschichten. Also es ist wie so ein Ballett direkt. Es geht so hin und her und mit Kopfnicken. Und wenn das eben ausbleibt, das kann man auch mal probieren. Dann kann man das Gegenüber so richtig quälen und völlig aus dem Gespräch heraus katapultieren. Also drei Frauen, also vier Frauen, sagen wir mal, und die drei haben jetzt einen bösen Plan gefasst und wollen die vierte ärgern oder foppen oder was weiß ich. Die besprechen untereinander, dass sie sich selbst diese kleinen Signale geben und der anderen nie. Das ist sowas von quälend. Und die andere weiß meist noch nicht mal, wie ihr geschieht und wird dann irgendwie recht bald wohl den Raum verlassen.
Wer beliebigen Gesprächen in beliebigen Zusammenhängen lauscht, stellt fest, die meisten Gespräche sind kümmerlich. Menschen gleiten aneinander vorbei, sie begegnen sich nicht. Stattdessen Eile, Ungeduld. Man fällt einander ins Wort, glaubt die Argumente des anderen schon lange zu kennen, tauscht Floskeln aus, bewegt sich im Smalltalk durch den Tag. Einander nicht verstehen ist die Regel. Das Ganze eher Krieg als friedlicher Austausch, eher Wettkampf als Gespräch. Wer in der Bahn, im Restaurant, im Bus den gestammelten Handygesprächen zuhören muss, ahnt nichts Gutes über den Zustand der Gesprächskultur. Es scheint, als wäre niemals zuvor Kommunikation derart gestört wie im Zeitalter der Kommunikation.
Das Gespräch im besten Sinne ist eine Begegnung.
Gerd B. Achenbach, Philosoph.
So, nun wissen wir aber alle, Begegnungen sind nicht immer nur der erfreulichen, sondern auch oftmals der unerfreulichen Art. So manche Begegnung ist der Art, dass ich gerne darauf verzichtet hätte. Zum Beispiel ist es ja auch eine Begegnung, wenn man jemanden findet, der einen ausraubt. Ist ja auch eine Begegnung. Aber so ähnlich wie man dem Räuber begegnet, so ähnlich kann es im Gespräch auch gehen. Also um mal mit den schlechten Gesprächen zu beginnen. Ein schlechtes Gespräch ist eines, wo der eine den anderen ausraubt. Das kann man ja machen. Zum Beispiel durch Argumente oder durch Blockieren oder durch Auflaufen lassen oder durch eben Widersprüche verstricken. Oder was es alles so an Fallstricken und an Möglichkeiten gibt, an Ideenflucht. Es gibt keine ganze Theorie, könnte man jetzt entwickeln. Gespräche sind nicht immer erfreulich. So.
Beispiel: inszenierte Gespräche. Gespräche vor der Kamera. Die meisten Talkrunden sind Kampfarenen. Es wird verhöhnt, beleidigt, an den Pranger gestellt. Es wird gekämpft, verlacht und in die Flucht geschlagen. Im Dienste der Belustigung, im Namen der Quote.
Jetzt kommt ein Blick auf die heutigen politischen Arenen, die ja nicht mehr so sehr wie im Mittelalter das Kreuzen von Klingen, als vielmehr, dass sich wechselseitig Worte oder Wortsalven über den Kopf schlagen ist. Ne? Das ist sozusagen die Einladung an Runden von Maschinengewehren, die da nun sitzen und jeder muss sich ein Stückchen Gesprächsfreiraum durch Rücksichtslosigkeit erkämpfen. Ich sage immer, das ist der Innenbegriff davon, ist Sabine Christianchen abends, wo also die Leute sich wechselseitig niederreden, geradezu einander die Worte abschneiden, mit Unterstellungen sich wechselseitig zusetzen, aufeinander sich festnageln, dieses berühmte Sie aber haben gesagt, ja. Wobei, alleine solche Formen sind alle unanständig, denn wenn der andere jetzt sagt, ja, ich habe es zwar gesagt, aber ich habe es anders gemeint, müsste eigentlich jetzt sofort rekapituliert werden, müsste man sagen, ja, Entschuldigung dann, ja, so. Aber alles das findet nicht statt. Warum nicht? Also es gibt viele Gründe. Aber einer der Hauptgründe ist, In der Gegenwart kommt es nur noch darauf an, Aufmerksamkeit zu finden und präsent zu sein. Wer in einer Runde nicht rücksichtslos genug ist, kommt unter die Räder, der gerät an den Rand, der wird nicht bemerkt, aber bemerkt zu werden ist sozusagen das oberste Gesetz.
Schlagabtausch ist die Devise, nicht Dialog. Zähes Ringen, nicht Seelenrede. Jeder will der Sieger sein, um jeden Preis.
Das ist der öffentliche Ruin, den wir erleben. Die gesamte Infotainment, wie das Boto Strauß nennt, Infotainment-Industrie, diese Mischung von Politik, Unterhaltung und Abendshow ist, schon deswegen findet da überhaupt kein Gespräch statt, das scheint nur so, weil es eigentlich nur der Abtausch oder das Präsentieren von Statements ist. Fast nie geht einer auf den anderen ein. Jeder will nur sozusagen selber punkten. Das Schlimme ist, dass wir das als Gespräch präsentiert bekommen überall und dass manche glauben, das sei ein Gespräch. Grauenvoll.
Das gute Gespräch? Jeder ist in jeder Situation offen für alles. Keine Bewertungen, keine vorschnellen, gefühlsbetonten Urteile. Vor allem Zeit. Zeit zum Zuhören, Zeit zur Entfaltung. Wichtig dabei vor allem Achtsamkeit. Achtsamkeit ist mehr als Konzentration. Achtsamkeit heißt offen bleiben für alles. Ein Zustand, den Sigmund Freud, der große Psychoanalytiker, freischwebende Aufmerksamkeit genannt hat. Über die heilsame Kraft des Gesprächs, die Lust an konzentrierter Rede und Gegenrede, haben vor allem Philosophen nachgedacht.
Es gibt einen Philosophen, der ganz besonders sich mit dem Gespräch beschäftigt hat, einem aus dem vorvergangenen Jahrhundert, Schleiermacher. Und dieser Schleiermacher, der hat eine Theorie des eigentlichen Gesprächs, so nennt er das, des eigentlichen Gesprächs entworfen. Ein Gespräch beginnt für Schleiermacher damit, dass wir wissen, dass das Sich-Verstehen ein Ausnahmefall ist. Alle schlechten Gespräche sind immer die, wo einander die Leute alle schon verstanden haben. Aber das ist ein Irrtum. Wenn man ein Gespräch genauer nimmt, weiß man, dass es eigentlich unendlich schwer ist, den anderen zu verstehen. Und darum muss man nachfragen, man muss sich erkundigen, man muss es sich erläutern lassen, man bedarf noch eines Beispiels, man möchte eine Geschichte dazu hören, man möchte es mit seinen eigenen Erfahrungen verknüpfen und so weiter, ehe man eine Ahnung davon bekommt, was den anderen eigentlich bewegt hat, als er das gesagt hatte.
Die Philosophin Martina Winkler-Kalaminus.
Ich versuche ja mit Sprache die Welt und mich zu verstehen, ihr einen Sinn zu geben. Und verstehen ist ein ganz wichtiger Zugang zum Leben. Oder vielleicht können wir gar nicht leben, ohne zu verstehen. Heidegger sagt ja so schön, der Sinn des Daseins ist das sich verstehende Dasein selbst. Wir müssen eigentlich immer verstehen. Und ohne das, ja, hingen wir in der Luft oder in der Absurdität. Das ist für Menschen ganz, ganz schwierig. Und deswegen versuchen wir das immer wieder. Es ist eine Form, ja überhaupt in der Welt geborgen zu sein, in der Welt leben zu können. Nicht völlig ausgesetzt zu sein.
Nichts ist so kompliziert wie eine wirkliche Begegnung, sagen die Philosophen. Wer Tiefgang will, wer gar der Wahrheit auf der Spur ist, kommt an Sokrates nicht vorbei, dem frühen Meister des Gesprächs. Ihm ging es um Wahrheit und gründliche Reflexion. Rede und Gegenrede, geduldiges Hin und Her. Sokrates, Vorbild noch immer.
Man könnte sagen, er hat die Gesprächskultur begründet, und zwar durch eine ganz einfache und dennoch schwere Sache. Er hat dafür einfach gesorgt, dass man beim Gedanken blieb, dass man bei der Sache blieb, dass man nicht von einem zum anderen übersprang. Er hat einfach es den Menschen schwer gemacht, davonzulaufen geistig. Er hat sie immer wieder an den einen Punkt zurückgebracht, hat sie da festgehalten. Und jetzt kommt eine Idee, die kommt leider nicht von mir, kommt von Hegel, ist wunderbar. Erst dann, wenn ich einen Gedanken festhalte, kann er beginnen, sich zu bewegen. Das möchte ich kurz erläutern. Wenn ich nämlich einen Gedanken nicht festhalte, dann tut sich gar nichts, bewegt sich nichts. Warum nicht? Dann springt man von einem Gedanken zum nächsten. Dann habe ich da einen Einfall, ach, und weißt du noch, und da war doch noch dies, und erinnerst sich die Tante damals, was die gesagt hat, und kommen wir vom, wie man so sagt, vom Hundertsten, vom Tausendsten, vom Hölzchen auf Stöckchen. Da passiert gar nichts. Wenn ich aber einen Gedanken festhalte, dann passiert Folgendes. Er muss anfangen, sich von der Stelle zu bewegen. Und das ist eigentlich die Kunst eines guten Gesprächs. Also würden wir jetzt zum Beispiel uns 3-4 Tage hinsetzen, wir beide, und würden 3-4 Tage über nichts anderes nachdenken als über das Gespräch. Das würde was bringen, glauben Sie es mir. Aber man darf nur nicht abweichen. Man muss immer bei dem Thema Gespräch bleiben. Dann entwickelt sich was. Dann kommt jede Erfahrung, die einem dann dazu kommt, die gliedert sich dann an und bereichert etwas oder stellt auch da eine Frage, wo man bisher noch keine hatte und so weiter.
Ich weiß, dass ich nichts weiß. Devise der Wissenden. Sokrates.
Im Weggehen überlegte ich mir selber, dass ich wissender sei als jener Mensch. Denn keiner von uns beiden scheint etwas Gutes und Rechtes zu wissen. Jeder aber meint zu wissen und weiß doch nicht. Ich jedoch, der ich nicht weiß, glaube auch nicht zu wissen. Ich scheine somit um ein geringes Wissender zu sein als er, weil ich nicht meine, zu wissen, was ich nicht weiß.
Wie schwierig es ist, zur Sprache zu kommen, hat Peter Sloterdijk, zeitgenössischer Philosoph, so formuliert.
Ich spiele gern mit der Vorstellung, dass jeder Mensch eine Silbe verkörpert. Ein einmaliges, unverwechselbares Gewächs aus Konsonanten und Vokalen, eine lebende Silbe unterwegs zum Wort, zum Text. Jede dieser Silben wäre ausgewachsen und individualisiert, zu einer Gestalt, wie sie in keiner zweiten wiederkehrt, so wie man in alten Eichenwäldern des Südens niemals 2 Stämme von gleichem Aussehen findet. Zu dieser Vorstellung der lebenden Silben füge ich die Annahme hinzu, dass diese Silben sich selbst nicht lesen können, weil sie kein Organ haben, das der direkten Selbstwahrnehmung dient. Was diesen lebenden und sich selbst verborgenen Silben auf die Spur des eigenen Klanges hilft, wäre die Schrift. Sie ist es, die ihnen ein Medium bietet, sich in einem äußeren Material abzubilden, und so entstünde durch viele Schreibversuche und Kombinationen mit Nebensilben hindurch eine Annäherung an die Klanggestalt der sich verborgenen Lebenssilbe. Peter Sloterdijk, Zur Sprache, zur Welt kommen.
Sloterdijk hat mal so schön gesagt, jeder Mensch ist eine Silbe, unterwegs zur Sprache, zum Text. Und in dem Sinne sind wir alle unterwegs zu unserer Sprache, zu unserem Text. Und deshalb läuft es auch über Sprache. Wir müssen uns über Sprache sozusagen verständigen, mit uns selbst oder mit dem Gegenüber, damit wir dieser Text, dieser Lebenstext werden können. Ich glaube, deshalb ist es so wichtig. Deshalb suchen wir immer wieder das Gespräch mit einem anderen Menschen und hoffen, dass wir das finden, was uns wirklich weiterbringt, was uns Kraft gibt, was fruchtbar ist.
Es sind seltene Momente, wenn ein Gespräch ins Fließen kommt. Wenn es mehr ist als der eilige Austausch des Immergleichen, mehr als das Hin und Her von schon Erzähltem, lange Gedachtem, wenn Neues entsteht, sich neue Welten auftun, wenn Erkundung und Selbsterkundung möglich wird.
Eugen Maria Schulack, Philosoph.
Ich glaube überhaupt ganz generell, dass man wichtige Dinge nur dann begriffen hat, wenn man sie gemeinsam mit denjenigen Menschen, denen man am liebsten sind und am meisten bedeuten, reflektiert hat. Also ich glaube, dass man jeden guten Gedanken oder jede Einsicht, dass man da ein bisschen Spiegelung braucht. Und dass es wichtig ist, zu wissen, wie die anderen darüber denken oder wie die anderen in diesen Situationen handeln würden. Das heißt jetzt nicht, dass man das übernimmt oder dass man deswegen gleich alles verändert, aber es gibt einem auch mehr Sicherheit in der eigenen Meinung, wenn man die Meinungen der anderen kennt. Man schwebt in der Luft, wenn man das nicht weiß.
Ich glaube, wenn wir immer nur mit uns alleine sind, dann sterben wir langsam ab.
Agnes Hüms, Kommunikationstrainerin.
Ich glaube, den Austausch mit anderen brauchen wir, um uns wirklich lebendig zu fühlen. Individuum heißt ja auch eigentlich, ich bin jemand, der sich von anderen unterscheidet. Und unterscheiden kann ich mich eigentlich nur dann, wenn ich mich von anderen abgrenzen kann. Und dazu muss ich die anderen kennen und wissen, wie die sind. Und deshalb glaube ich, brauche ich die anderen, um Identität zu finden. Ich stelle mir vor, wenn ich diesen Austausch mit anderen nicht habe, dann bleibe ich mir selber diffus. Und das ist, glaube ich, ein unangenehmes Lebensgefühl.
Doch gut ist ein Gespräch, um zu sagen, des Herzens Meinung zu hören viel von Tagen der Lieb und Taten, welche geschehen. Hölderlin in seinem Gedicht Bordeaux.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Definition, was ein gutes Gespräch ist. Die Herzensmeinung, das Hin und Her der Herzensmeinung.
Rüdiger Safranski, Philosoph.
Wobei das Interessante ist, dass die Herzensmeinung ja eigentlich erst dann wirklich zum Vorschein kommt, wenn man sie gesagt hat. Vorher weiß man sie gar nicht so genau. Ja? Also ein Gespräch ist auch die Geburtshilfe für das, was ich eigentlich denke. Ich weiß es vorher gar nicht so genau. Eigentlich erst im Gespräch. Ja? Im Gespräch erst erfahre ich meine Herzensmeinung. Es ist nicht so, dass ich sie schon habe und nur mitteile, sondern im Medium der Mitteilung findet überhaupt die Entstehung der Herzensmeinung statt. Und dann geht es um Tage der Lieb, ja, die Tage der Liebe und die Taten, welche geschehen. Ne? Ich meine, das ist das Register, ja, von den Dingen, die im Gespräch zum Leben erwachen, und im Gespräch erwacht deswegen ja, der Mensch zum Leben. Ja? Ich glaube, ohne Gespräch gibt es gar kein Leben.
Wer mit wem ein inspirierendes Gespräch zustande bringt, ist schwer vorherzusagen. Die Chemie muss stimmen. Ein Stück gegenseitiger Faszination muss gegeben sein. Die Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen. Es muss die richtige Stunde sein, der richtige Ort. Aber letzten Endes bleibt rätselhaft, wann und warum es gelingt.
Natürlich, also ich glaube, der andere muss das Gefühl haben, dass das, was er sagt, bei dem anderen gut aufgehoben ist. Auch gut verborgen ist. Sonst, also wenn er das Gefühl hat, er wird ausgefragt, dann kann kein gutes Gespräch stattfinden. Na, also dieses bei dem anderen gut aufgehoben sein, so wie man sich auch bei einem Menschen in einer Situation gut aufgehoben fühlen kann oder eben nicht. Man fühlt sich ausgesetzt und dann verschließt man sich. Das ist natürlich etwas, ja, das stellt sich ein, das ist wie ein Geschenk, das kann man nicht herstellen. Ich glaube sowieso, man kann ein gutes Gespräch nicht herstellen. Man kann sich öffnen dafür, man kann sich drum bemühen, aber ob es letztlich wirklich passiert, ob es sich ereignet, das ist etwas, das steht nicht in unserer Macht.
Man kann sich dann immer nur hinterher fragen, woran liegt's, ja? Ich glaube, gute Voraussetzungen sind dann da, wenn auch für das Gegenüber innerlich feststeht, dass man eigentlich erst im Austausch zu sich selbst kommt und nicht vorher schon alles hat und dann es nur darauf ankommt, etwas darzustellen oder sich selbst darzustellen oder irgendjemand überzeugen zu wollen. Also wenn beim anderen auch die Lust da ist, in diesem mittleren Medium des Austausches selber die Selbstgeburt zu vollziehen, ja, dann ist das sehr gut, ja. Wenn jeder auf seinem Guthaben hockt und man nur so austauscht, ja, aber eigentlich ist immer schon klar, was, oder man glaubt, es ist klar, was mit einem los ist und was man hat und was man kann und was man weiß. Und man macht jetzt nur ein Wechselgeschäft, ja. Das ist, glaube ich, nicht sonderlich lebendig, ja. Also deswegen sind doch gute Gespräche, sind doch ganz klar definiert. Ich glaube, das geht uns allen so. Ein gutes Gespräch ist doch das, wenn man das Gefühl hat, es ist jetzt durch das Gespräch selber etwas geschehen, was ohne dieses Gespräch nicht da gewesen wäre. Ja, wenn das also die gemeinsame Zeugung von etwas ist, sei es ein gemeinsames Gefühl, ein neuer Gedanke, ein neues Erlebnis oder so etwas. Also wo das Gespräch mehr ist als die Summe dessen, was die beiden Beteiligten hineingebracht haben. Ne? Das sind diese guten Gespräche, diese offenen Gespräche, diese überraschenden Gespräche. Ja? Und dafür kann man dann eigentlich nur dankbar sein. Sehr viel Technik ist da auch nicht möglich und wahrscheinlich auch nicht hilfreich. Bei der Selbstbehauptungsenergie muss abgerüstet werden. Ja? Dann ist schon mal eine gute Basis gelegt. Ja? Wenn man in ein Gespräch mit dem Willen zur Selbstdarstellung und Selbstbehauptung auf jeden Fall hineingeht, dann baut man sich ja selber zur Festung aus, ja, und dann kann man zwar durch seine Schießscharten dann ab und zu irgendwas abschießen oder eine Fahne hissen, ja, aber das ist ja doch alles ziemlich starr. Man muss sich schon einfach öffnen und nicht nur selbst behaupten wollen, und dann ist schon mal ganz gut für ein Gespräch. Thank you.
Wir alle suchen den Austausch. Er ist Energiezufuhr, Kraftübertragung, Belebung. Noch einmal die Linguistin Luise F. Pusch.
Was tut das mit uns? Das merkt man, ja, wie gesagt, besonders dann, wenn man es lange vermisst hat. Ich glaube, es füllt Batterien auf. Es gibt uns das Gefühl, lebendig zu sein. Das geht ja dann ganz weit, also auch in die Philosophie und Sozialphilosophie, dass der Mensch ohne das Gegenüber sich ja gar nicht richtig merkt und spürt und irgendwie auch verkommt, herunterkommt, und man braucht also die Korrektur des Gegenübers und auch die Nachricht darüber, dass ich noch da bin, wichtig bin. Ja, der Aspekt des Wichtigseins ist natürlich auch des Interessantseins. Also wenn mir jemand zuhört, sich diese Mühe macht, dann signalisiert sie oder er mir ja, dass ich also wichtig bin in dem Moment. Und also ich glaube, ganz, ganz wesentliche Funktionen erfüllt das Gespräch.
Ich habe Gesprächsgeschichten mit Menschen gehabt, sehr intensive Gesprächsgeschichten mit Menschen, mit denen ich zusammen war, befreundet war. Und da ist dann immer wieder sozusagen was aufgeflackert, wenn man sich gesehen hat. Da ist eine Vertrautheit, da war eine tiefe Nähe auch, wo sich jeder öffnen kann, wo man bei dem anderen ist, bei sich selbst und bei der Sache. Ich glaube, diese drei Sachen sind ganz, ganz wichtig. Und wo man sozusagen, ja, weiterkam, inspiriert wurde, zu Gedanken kam, zu Einsichten, die man ja eben ohne das Gespräch nicht gehabt hätte.
Ein Gespräch ist mehr als ein Selbstgespräch. Im Hin und Her der Gedanken können Blockaden gelöst, neue Schneisen geöffnet werden. Im besten Falle kann man neue Erfahrungen machen, neue Räume betreten.
Ein wesentliches Moment, was ein Gespräch auszeichnet, ist, dass die Zeit stillsteht.
Robert André, Philosoph.
Dass wir zunächst mal herausgehoben sind aus unseren anderen Geflogenheiten, wo wir eigentlich nur noch reproduzieren, bestimmte Dinge wiederholen, die wir einfach machen können, also wo es aus dem FF geschieht. Im Gespräch, denke ich, wird die Zeit stillgestellt und es kommt etwas anderes zur Bewegung. Und das ist eigentlich das Aufregende auch. Und das finden wir auch als ein gutes Gespräch. Ja, wenn wir sagen, ah, das war jetzt aber ein schöner Abend oder das war jetzt ein tolles Gespräch, weil ich die Gedanken habe anders wenden können. Ich habe nicht nur einfach funktioniert, sondern ich habe wirklich innehalten können auf eine Art. Vielleicht auch wurde auch erregt. Innehalten meine ich jetzt nicht, dass Stillstand ist, sondern im Gegenteil, dass anderes in Bewegung kommt, dass das zur Sprache kommt, was sonst immer verborgen ist. Ich denke, das macht auch die Freude am Gespräch aus, dass etwas herauskommt, was mit uns zu tun hat, was uns angeht, was uns bewegt, was aber vielleicht nicht immer die Möglichkeit hat, sich zu artikulieren.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich immer gute Gespräche hatte mit Menschen, die meine Nöte, meine Ängste, meine Sorgen verstanden haben. Das war vor allem in meinen jungen Jahren so. Ich suchte als junger Mensch Leute, denen ich erzählen konnte, wie schlecht ich mich fühlte. Die zuhörten und die allein schon durch ihre Form des Zuhörens im Grunde genommen schon das ganze Gespräch zu einem geglückten Gespräch gemacht haben. Dieses Gefühl, dass jemand sein Ohr öffnet, mir zuhört und mich versteht, war damals für mich außerordentlich beglückend. Noch schöner war es allerdings, wenn ich mit anderen jungen Menschen gesprochen habe und ich entdeckte, dass sie in ähnlichen Nöten waren wie ich. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch mit meinem älteren Bruder, den ich wahnsinnig vergötterte und von dem ich immer dachte, der hat alles, was ich nicht habe, der kann alles, was ich nicht kann, der ist stark, der ist kräftig, der ist attraktiv, die Frauen laufen ihm hinterher. Ich hatte immer das Gefühl, die Frauen laufen weg, wenn ich erscheine. Also ich fühlte mich klein und nichtsnutzig, nichtswürdig und so weiter. Und hatte ein Gespräch mit meinem ältesten Bruder und sagte zu ihm, weißt du was, ich glaube, ich habe nur Minderwertigkeitskomplexe. Und da sagte er zu mir, ich habe auch Minderwertigkeitskomplexe. Und dieser eine Satz, der war für mich überwältigend, dass mein toller Bruder Minderwertigkeitsgefühle hat, so wie ich, das hat einen Bund geschmiedet zwischen uns beiden, der heute 40, 50 Jahre später immer noch hält.
Gespräche können Entwicklungshilfe sein. Man lernt die eigene Welt mit den Augen des anderen sehen. Seine Sicht zeigt, dass man die Dinge stets auch noch anders betrachten kann, dass die Vielfalt des anderen der Wirklichkeit schon etwas näher kommt. Gespräche helfen, das Selbstverständliche in Frage zu stellen. Man ist im Fluss, und rückt dem Wesentlichen näher.
Nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgendein Mensch ist oder zu sein vermeint, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die Wahrheit zu kommen, macht den Menschen. Denn nicht durch den Besitz, sondern durch die Nachforschung der Wahrheit erweitern sich seine Kräfte, worin allein seine immer wachsende Vollkommenheit besteht. Der Besitz macht ruhig, träge, stolz. Gotthold Ephraim Lessing.
Ich meine, am Beginn meines Lebens stehen natürlich die Gespräche mit meiner Mutter, die ganz wesentlich waren. Also ich habe relativ lange daheim gewohnt, bis zu meinem 26. Lebensjahr, und hatte meiner Mutter einen wirklich guten Gesprächspartner. Das heißt, ich habe auch einen Teil meines Studiums so verbracht, dass ich also alle wesentlichen Inhalte, die mir eben bedeutend erschienen sind oder die mich irritiert haben oder die mich erstaunt haben, auch mit meiner Mutter besprechen konnte. Also natürlich auch mit meinen Freunden und Freundinnen, aber auch mit meiner Mutter. Und das war sehr wichtig. Das waren sehr intensive Gespräche. Und ich habe in diesen Gesprächen natürlich meine Mutter auch gewissermaßen benutzt. Also das Spiel war das, dass ich sie von etwas überzeugen wollte. Ich wollte sie immer von etwas überzeugen und ich wollte immer Recht bekommen. Und meine Mutter hat mir natürlich nicht immer Recht gegeben. Und sie hat es mir schwer gemacht. Und das war natürlich gut. Sie hat mir immer Einwände gebracht und ich musste immer besser argumentieren und besser argumentieren. Und ich kann mich erinnern, wir haben Jahre miteinander verbracht, so, ja, diskutierend, bis in die späte Nacht hinein. Und das war für mich sehr, sehr hilfreich. Ich hatte quasi einen Partner, der sich mir wirklich widmet. Meine Mutter ist Pädagogin, Lehrerin und Schriftstellerin. Also sie kann mit Sprache gut umgehen und hat auch eine Ahnung davon, wie man eben Gespräche führt. Und sie hat mich dadurch gefördert. Das rechne ich ihr hoch an und das war quasi das Wichtigste, was sie für mich getan hat.
Verliebte können es am allerbesten. Miteinander reden, einander andächtig lauschen, auf jedes noch so kleine Zeichen achten. Jedes Wort des Geliebten wird zum Juwel. Ein Schmuckstück der Betrachtung wert. Wer den Zauber verliebter Gespräche selbst erlebt hat, will ihn immer wieder erleben. Ganz Auge, ganz Ohr sein, tiefer Austausch ohne jede Mühe. Die Kunst des Liebens gründet auf dem wechselseitigen Gespräch.
Wir alle, oder besser gesagt, alle diejenigen, die einmal nicht nur verliebt waren, sondern die selber geliebt wurden, beides also zugleich, die wissen, wie gut und wie problemlos, wie wundervoll ein Gespräch gelingt, ohne die geringste Mühe. Man könnte sagen, gut, die Verliebten haben gar keinen Grund, über irgendein besonderes Thema zu reden, die quasseln sowieso nur über sich, aber es gefällt ihnen gut, es ist wunderschön. Ja. Entscheidend aber ist, sie müssen nicht über das Gespräch sich einigen, sondern weil sie sich einig sind, können sie gut miteinander reden. Das ist der entscheidende Punkt. Jetzt kommt das Problem. Wenn zum Beispiel diese Einigkeit, dieses grundsätzlich mit dem anderen im Einverständnis sein, nicht vorhanden ist, dann werden Gespräche gefährlich. Ich habe ja ziemlich viel so Ehepartnerschaftsberatung. Ich habe mir schon manches Mal den Spaß erlaubt und habe gesagt, wissen Sie was, Sie sollten alles miteinander tun, sich vielleicht zum Beispiel den Kopf einschlagen oder sich verprügeln oder vielleicht den anderen irgendwie verbrennen oder irgend sowas machen, aber tun Sie eines nicht, reden Sie nicht miteinander, denn wann immer Sie miteinander reden, machen Sie alles noch so, umso schlimmer. Dieses klingt zwar witzig, es ist aber zur Hälfte ernst gemeint, weil wenn die Menschen miteinander verfeindet sind, werden die Gespräche giftig. Wenn man mit dem anderen nicht einig ist, dann kommt auch kein, wie man so sagt, kein gutes Wort. Und dann lässt man am anderen kein gutes Haar. Und dann werden die Worte wirklich Kampfansagen und gefährlich. Wenn die Menschen dann noch glauben, miteinander reden zu können, überfordern sie sich es. Die müssten dann schon sehr kalte Frösche sein und müssten schon emotional außerordentlich abgeschaltet sein, um das gut hinzukriegen. Und dann fragt sich immer noch, da bin ich ganz skeptisch übrigens, ganz skeptisch, fragt sich immer noch, ob es gelingen kann, dass ein Gespräch die Wunden heilt, die die Herzen geschlagen haben. Da zweifle ich eigentlich dran.
Einverstanden sein, sich einlassen auf das Gegenüber, das ist die Kunst. Und das ist erst der Anfang von allem.
Also wenn diese Bedingung da ist, dass also die gute Beziehung zu dem anderen, der redet, wenn die gesichert ist, Dann kann man auch einen Dissens haben, dann kann man auch unterschiedlicher Ansicht sein, dann kann man etwas erleben, dass es von verschiedenen Seiten beleuchtet wird, dann wird es reicher in seiner Perspektive. Der eine sieht es aus seiner Erfahrung, der andere sieht es aus seiner anderen Erfahrung. Das sind schon zwei Erfahrungen, die beleuchten eine Sache schon wieder viel vielfältiger. Dann ist ein Gespräch eine Bereicherung, aber nur dann.
Also ein Gespräch ist in jedem Fall eine Begegnung zwischen zwei Menschen. Und wenn sie sich wirklich was zu sagen haben, kann das durchaus sehr intensiv werden und eindringlich werden. Es geht auch dabei, dass man eben sich austauscht, dass der eine vom anderen etwas erfährt und etwas dazulernen kann. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt. Und dann geht es natürlich um die Einfühlung, um die Empathie und darum, dass man wirklich anwesend ist, während man mit einem anderen spricht. Also das scheint mir wirklich wesentlich zu sein, wirklich da zu sein, anwesend zu sein und nicht mit den Gedanken irgendwo anders herumzuschweifen. Das ist nämlich gar nicht so leicht, ja, weil es fällt einem ja permanent etwas ein. Man hat spontane Assoziationen, man sieht etwas, man hört etwas und man denkt, während man etwas vom anderen hört, natürlich sofort daran, was das fürs eigene Leben bedeutet. Und dadurch hört man dem anderen nicht mehr wirklich zu, sondern denkt während des Zuhörens bereits an die Konsequenzen oder an die Auswirkungen oder daran, was wäre, wenn das, was der erzählt, mir passiert wäre. Und dann bin ich nicht mehr wirklich da. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich wirklich entspannt, dass man mal zuhört, was der andere zu sagen hat. Und natürlich hat man spontane Gedanken, aber dass man die versucht, so ein bisschen hinten anzuhalten und dem anderen jetzt Raum zu geben.
Zuhören ist eine Kunst, die manchmal selbst dem Begabtesten schwerfällt. Was beweist, ein guter Zuhörer zu sein, ist nichts, was sich von selbst versteht.
Einer der Gründe, warum man so selten Leute trifft, die im Gespräch verständig und angenehm erscheinen, ist der, dass es fast niemanden gibt, der nicht mehr an das dächte, was er sagen will, als darin, auf das, was man ihm sagt, treffend zu antworten. Die Feinsten und Gescheitesten begnügen sich mit der Miene der Aufmerksamkeit, während man ihren Augen ansieht, wie sich ihr Geist von dem, was man sagt, entfernt und ungeduldig dem zuwendet, was sie sagen wollen. Man vergisst, dass es ein schlechtes Mittel ist, andern zu gefallen und sie zu gewinnen, wenn man sich selbst so eifrig zu gefallen sucht, und dass die Kunst, gut zuzuhören und treffend zu antworten, die allerhöchste ist, die man im Gespräch zeigen kann. La Rochefoucauld, französischer Moralist.
Ein gutes Gespräch beginnt damit, dass ich zuhöre. Oder, muss man anders so sagen, zuhören ist die Seele des Gesprächs. Man könnte dafür geradezu ein neues Wort erfinden, das Wort Eingelassenheit. Warum? Wenn ich mit jemandem spreche, ist das Erste, dass ich mich auf ihn einlasse. Und das ist schon das erste Problem. Wir wissen zum Beispiel, in politisch haarigen Situationen zwischen verfeindeten Nationen, denken Sie nur an Nahost, da ist es schon oft das allererste und ein Riesenerfolg, wenn Menschen sich überhaupt an einen Tisch setzen. Also schon mal nur überhaupt zeigen, dass sie also sich auf den anderen auch nur ein Stückchen weit einlassen. Jetzt aber, um das Wort Eingelassenheit nochmal zu nehmen, erinnert es auch an Gelassenheit. Ohne Gelassenheit gibt es kein gutes Gespräch. Weil, wenn ich mich auf den anderen einlasse, ihm zuhören, muss ich für mich selber gelassen sein. Ich muss mich lassen können. Ich muss einmal von meinem eigenen, was ich sagen und was ich vortragen möchte, einmal absehen können. Dieses Absehen können von sich selbst ist genau das, was man immer für den Inbegriff der Gelassenheit gehalten hat. Ein nicht gelassener Gesprächspartner ist immer eine Katastrophe. Der liegt auf der Lauer und wartet nur darauf, dass er sozusagen wie mit einem Satz nach vorne springen kann, um das eigene loszuwerden, weil wenige die Geduld haben, das ist ein anderes Wort auch für Gelassenheit, die Geduld haben, einmal aufzunehmen, was der andere zu sagen hat.
Ich denke, es gibt zwei Extreme des Zuhörens. Das eine Extrem ist mit offenen Ohren hören und das andere Extrem ist mit geschlossenen Ohren dabei sitzen und hören. Und letzteres, mit geschlossenen Ohren hören, ist, glaube ich, so eine Haltung, wo ich auf die Stichworte warte, die ich hören will. Und mir dann da einen Reim draus mache oder dann selber in das Gespräch einsteige. Und das mit offenen Ohren hören, ist vielleicht das, was in unserer Gesellschaft am ehesten durch das therapeutische Gespräch bekannt geworden ist. Auch auf die Zwischentöne achten. Jemandem den Raum geben, sich auszubreiten. Die Gestalt, die er seiner Geschichte oder seinen Gedanken gibt, wirken zu lassen, dem nachzuspüren. Das ist mit offenen Ohren hören.
Gutes Zuhören heißt nicht so sehr anderen zuzuhören als sich selbst. Eine gute Sicht zu haben, heißt nicht so sehr andere zu sehen, sondern sich selbst. Denn die, die sich nicht selbst zuhören, können die anderen nicht verstehen. Und sie sind selbst blind gegenüber der Wirklichkeit anderer, wenn sie nicht in sich selbst eingedrungen sind. Ein guter Zuhörer versteht selbst dann, wenn nichts gesagt wird. Anthony de Mello, spiritueller Meister.
Ich glaube, wir haben so eine Kultur des Miteinandersprechens auch über, sagen wir mal, wirklich essentielle Dinge. Das haben wir verloren. Wer ist auch offen? Wir präsentieren alle Bilder von uns. So ist das normal. Durch die Medien wird es natürlich extrem vorangetrieben. Und uns ist wichtiger, wie wir gesehen werden, als wie wir wirklich sind. Uns damit zu beschäftigen, wie sind wir denn wirklich? Ja, und wie kann ich da weiterkommen? Ich glaube, das ist ein Problem auch dabei. Denn in dem Moment, wo ich das wissen will, müsste ich mich dem anderen im Gespräch ja auch so zeigen, wie ich bin. Und dann bin ich angreifbar, dann bin ich verletzlich. In den meisten Gesprächen interessiert sich der eine gar nicht für den anderen, sondern eigentlich nur dafür, sich selber darzustellen, was er wieder alles Tolles gemacht hat, wie er wieder alles Tolles kennengelernt hat, was weiß ich, was für Erfolge zu verzeichnen sind. Das ist eigentlich das Normale. Und dann hört der eine zu und wartet sozusagen auf seinen Einsatz. So, jetzt kann ich erzählen. Ja, es ist eben nicht so sehr ein Miteinander, sondern ein Gegeneinander. Und ein gutes Gespräch wäre ein Miteinander. Fließen und nicht gegeneinander. In einem guten Gespräch dürfte auch nicht argumentiert werden. Ein Argument gegen das andere. Ein Argument setzt das andere außer Kraft. Sondern sozusagen eins baut auf dem anderen auf. Und das finden sie ganz selten. Dass der eine auf den anderen eingeht, sozusagen wie man zusammen, so die Lego-Steinchen früher, ne? Wie man sozusagen so eine Mauer, so ein Haus dann zusammenbaut. So wäre auch ein gutes Gespräch. Stattdessen der eine legt den Stein hin, der andere nimmt den zurück. So kriegen sie kein Haus hin.
Noch einmal Gerd B. Achenbach.
Zuhören ist natürlich nicht etwas Passives, dass ich mich dahinsetzte und nur den anderen reden ließe. Sondern das Zuhören, das ein aktives Zuhören, als Bedingung des Gesprächs, ein aktives Zuhören ist, ist eine Vervollständigung der Gedanken dessen, dem ich zuhöre. Ich bilde aus dem, was der andere mir sagt, für mich selber einen neuen Text. Ich lass es mir gesagt sein. Also ein guter Zuhörer hört nicht, was der andere sagt, sondern er lässt es sich auch gesagt sein. Das heißt, er nimmt es wirklich an, was noch nicht heißt, was er ihm zustimmt. Oder dass er dem beitritt oder so. Aber er nimmt es zunächst einmal ernst. Und dann bewegt er es in sich selber. Zum Zuhören übrigens gibt es eine Stelle aus der Bibel. Aus dem Neuen Testament, die ich ein wundervolles Bild fürs Zuhören nennen würde. Da kommen die Engel zu der Maria, so wird erzählt, und teilen ihr mit, was in ihrem Leibe sich tut. Und dann kommt dieses wunderschöne Wort, und Maria bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. Sehen Sie, das ist Metapher fürs Zuhören. Und das heißt auch sich gesagt sein lassen. Und bewegte alle diese Worte in seinem oder in ihrem Herzen. Man könnte sogar noch sagen, wenn ich das Klischee nicht scheuen muss, würde ich sogar sagen, es klingt etwas kitschig schon fast, aber ein guter Zuhörer nimmt sich, was er hört, zu Herzen. Das heißt übrigens, er hört es nicht nur mit dem Verstand, er hört es nicht nur als Argument, sondern er hört einen Menschen, der redet, und einen Menschen, der sagt, einen Menschen, der Sorgen hat, der sich freut, der seine Freude, sein Leid teilen will, was auch immer. Und das geht nur, wenn der andere es sich zu Herzen nimmt.
Lass wieder von dir hören, ist eine schöne Grußformel für den, der meint, melde dich, damit ich weiß, dass du noch lebst. denn nur die Lebenden sprechen und hören zu. Und genau das wollen wir, ein Leben lang sprechen und zuhören, damit die Seele Nahrung hat, immer wieder neu.
Für das Zuhören gibt es die schöne Metapher, das schöne Bild, man leiht jemandem sein Ohr. Da hat nämlich derjenige, der redet, hat von einem anderen ein zusätzliches Ohr. Und das hat er geliehen bekommen. Er hört es wie mit seinem eigenen Ohr. Aber es ist doch nicht das eigene, es ist doch das eines anderen, das nur geliehen ist. Dieses sich leihweise hören können, heißt mit dem Temperament eines anderen sich hören und doch ganz bei sich selbst sein. Man hat es ja schließlich ausgeliehen. Ja? Also, und noch schön ist es mit dem Ausleihen des Ohres zeitweilig. Zeitweilig höre ich dir zu. Für diese Zeit, für diese Dauer leihe ich dir mein Ohr. Und dann soll mein Ohr wie deines sein. Und dennoch ist es nicht ganz deines. Und ich glaube, darauf kommt es an. Genau auf diesen Moment, dass man sich einerseits verstanden fühlt, wie mit dem eigenen Ohr, wie man sich selbst gerne hören möchte. Und dann muss doch zugleich ein bisschen ein Fremdes, ein anderes dabei sein. Denn das bringt uns erst weiter. Also vielleicht diese Metapher, dieses fürs Zuhören, einander, könnte man sagen, das Ohrlein. Das ist schon der erste Schritt zu einer Utopie des Gesprächs.
Was ist herrlicher als Gold? Fragte der König. Das Licht, antwortete die Schlange. Was ist erquicklicher als Licht? Fragte jener. Das Gespräch, antwortete diese. Goethe, das Märchen.
Hören und gehört werden, achten und geachtet werden, mit anderen sich selber erfahren, ohne Masken, ohne Rollen. Wenn Sätze frei von Mensch zu Mensch wechseln können, das könnte ein gutes Gespräch ergeben. Noch einmal Ezzelino von Wedel.
Ja, wie verändern wir uns durch Gespräche? Es ist etwas Mystisches. Wir verändern uns dadurch, dass wir aus einem isolierten einzelnen Ich, als das wir uns ja in der Regel empfinden, in etwas Größeres eingehen. Wir erkennen uns im anderen wieder. In dem, was er uns sagt, schwingt gewissermaßen unser eigenes Ich wieder zurück. Und wir erkennen, dass wir mehr sind, als wir uns normalerweise erleben. Also, ich sitze hier, du bist mir gegenüber, so fangen wir an. Und wenn wir geglückt und schön miteinander reden, dann können wir nicht mehr genau unterscheiden zwischen Ich und Du. Dann ist diese Trennwand, die ja das ganze Leid des Lebens auch ausmacht, sie ist nicht verschwunden, sie ist auch nicht aufgehoben, sondern sie ist für eine gewisse Zeit, für eine magische Zeit außer Kraft gesetzt. Und dieses aus sich herauskommen können ist wie, als ob eine Gefängnistür aufgemacht würde und für einen Moment sind wir in einer wunderbaren Freiheit. Und wir bekommen eine Ahnung davon, dass wir alle sehr viel mehr sind, als wir wissen. Wir sind wie Menschen, die in einem großen Haus leben und immer nur ein winziges kleines Zimmer dieses Hauses bewohnen und plötzlich merken wir, wir leben in einem Palast. Wir sind reich. Wir sind im Grunde genommen alles. Das ist die Mystik dabei.